Am 15. Todestag meines Vaters will ich sein Lieblingsgericht selbst zubereiten, so wie er und meine Mutter das machten. Mit zwei Tüten voller Zutaten laufe ich über die Straße, halte beim Juwelier an der Ecke, er ist Assyrer aus Mardin. Der Inhaber ist beschäftigt und sein Gehilfe, ein junger Mann, fragt, was er für mich tun könne. Ich halte ihm meinen Minenhalter hin, dessen Fläche zur Gravur ich trotz des Angebots am Tag des Kaufs, sie kostenfrei zu beschriften, freigelassen hatte. Ich hätte noch nicht gewusst, welcher Name dort stehen sollte. Jetzt weiß ich es. Der junge Mann dreht den sechseckigen, palladiumbeschichteten Minenhalter in der Hand hin und her. Er könne den Stift nicht gravieren. Aufgrund des sechseckigen Schafts bekomme er ihn nicht in die Fassung der Maschine. Doch, sage ich, das letzte Mal hat es auch gepasst. Das letzte Mal? Fragt er. Ich weise auf den Inhaber, der in der Ecke sitzend mit einem Vergrößerungsmonokel im Auge einen Goldring studiert. Er hebt den Kopf, inspiziert mich durch sein Monokel, wie vorher den Ring. Er sagt, ich erinnere mich. Wir hatten, sage ich, meinen Namen auf einen Kugelschreiber mit genau diesem Schaft eingravieren lassen. Gut, sagt der Gehilfe, wir probieren es. Was ist dein Name? Wir nehmen wie damals, sage ich, einen, der nicht in meinem Pass steht. Auf meinem Kugelschreiber steht Emre. Hier soll stehen Heydo. Heydo? Der Gehilfe schaut zum Inhaber, der mich wieder inspiziert. Das ist der Name meines Vaters. Sprichst du Aramäisch oder Kurdisch? Nein, sage ich. Arabisch? Nur Türkisch, sage ich und schließe für einen Moment die Augen. So ist das mit unseren Muttersprachen, antwortet er. Ich bin Assyrer, aber meine Muttersprache ist Kurdisch. Ich verstehe auch Aramäisch. Du weißt, dass ein Teil der Heydo-Familie aus Mardin hier in Berlin wohnt? Ich habe hier keine Familie, sage ich. Das muss ein anderer Heydo sein. Er schaut mich wieder eindringlich an. Schemun Hanne Heydo, sagt ihr nichts? Fragt er. Das war ein Held, sagt er, vor 100 Jahren in Mardin. Gefürchtet und geschätzt. Er hat die Räuber beraubt und seinem Volk, den Assyrern, zurückgebracht, was er retten konnte. Die Kinder seiner Sippe, die an muslimische Familien verkauft worden waren, hat er zurückgeholt. Er war ein Mann der Gerechtigkeit, der nur zur Waffe griff, um seine Leute zu schützen. Als es Ende der 20er Jahre nicht mehr nötig war, legte er sie in den Schrank und war für die nächsten 40 Jahre bis zu seinem Tod ein einfacher Bauer. Mein Vater, sage ich, hat erzählt, dass wir von Banditen abstammen. Aber als ich ein Kind war, behauptete er auch, er habe die 40 Räuber getroffen, die sich mit Ali Baba angelegt hätten. Mein Vater war kein Assyrer, sage ich. Der Juwelier überlegt. Er sagt, Heydo kann auch eine Variation des Namens Haydar sein. Vielleicht hieß der erste deiner Familie einfach Haydar und man nannte ihn Heydo und deshalb sagt man über alle Nachkommenden, sie seien Beit Heydo, vom Hause Heydo. Der erste Mensch. Ich mag das. Aber ich habe einmal gehört, dass mein Urgroßvater aus Bagdad kommt, von einem Ort namens Haydaria. Ich habe nichts über jenen Ort gefunden. Vielleicht gibt es ihn nicht mehr. Oder es handelt sich um eine Legende. Kannst du bitte den Stift halten, damit er nicht aus der Fassung rutscht? Sagt der Gehilfe. Ich halte den Stift fest, während er den Namen meines Vaters, unseren Namen, der in keinem Dokument steht, auf den Minenhalter graviert. Ich habe keinen Füller gewählt, um ihn gravieren zu lassen, sondern dieses Schreibgerät, letztlich ein Bleistift, dessen Notizen wegradiert werden können. Wahrheiten, die auch dann weiter existieren, wenn sie ausradiert werden, so wie der Name meines Vaters, von dem er mir nur einmal aus einer Laune heraus erzählt hatte, als ich noch ein Kind war. »Was bedeutet der Name?« hatte ich ihn gefragt. Er hatte gelacht, hatte gesagt, »Haydut!« 5 Euro, sagt der Gehilfe. »Nein«, sagt der Inhaber, »das geht aufs Haus.« Ich behalte den Stift, der jetzt Vaterstift ist, in der Hosentasche, als ich in der Küche die Zwiebeln würfele. Ich schneide die Petersilie, hacke den Knoblauch und brate alles zusammen in der Pfanne an. Gebe Paprikamark dazu und etwas von den Walnüssen. Ich gieße heißes Wasser auf den Bulgur und knete ihn schließlich mit Mehl und Grieß und Ei. Mit Paprikamark, mit Kreuzkümmel und zerriebener getrockneter Minze. Ich frage Mutter, wie es weitergeht, und ihr Lachen schallt aus meinem Handy. Schließlich forme ich die orange Masse in meinen Händen zu Fladen und setze diese aufs Blech. Ein unbekannter Kontinent. Darauf kommt die Füllung und das Ganze decke ich mit der Bulgurmasse zu. Ich hocke mich vor den Ofen, bewundere das Irok, dessen Geschmack meinen Vater an seine Kindheit erinnert haben musste. Haydut ist das türkische Wort für Bandit. Es ließ meinen Vater lächeln. Ich zog mir mein Halstuch über die Nase, sagte, ich bin ein Haydut. Im Deutschen gibt es Hayduken. In einem Arabisch-Lexikon gibt es einen Eintrag zu Hayduda als jemandem, der vom rechten Weg abkommt. Ist ein Bandit jemand, der vom rechten Weg abkommt? Ich war in deinem Alter oder jünger, erzählte Vater. Da riss ich von zu Hause aus und wurde Bandit. Nachts legte sich Vater manchmal zu mir und erzählte Geschichten aus seiner Kindheit. Dass er hinauslief in die Wüste vor Mardin, die voller Räuber gewesen sei, voller Haydutlar, die er ausgespäht habe. Und dass Sesam öffne dich nicht bloß in einem Märchen aus Tausend und einer Nacht vorkomme. Er habe selbst beobachtet, wie Räuber den Spruch aufgesagt und damit den Eingang zu einer Höhle geöffnet hätten. Natürlich seien das nicht die 40 Räuber aus Ali Baba und die 40 Räuber gewesen, aber auch sie hätten Pferde und Säbel und eine geheime Höhle gehabt, wovon es in der Umgebung von Mardin viele gäbe. Einmal sei er ihnen gefolgt und habe ihr geraubtes Gold gesehen und die Smaragde und Spielzeuge. Ja, sie hätten die besten und schönsten Spielzeuge ergaunert. Allerdings hätten sie ihn erwischt und ihm keine andere Wahl gelassen, als mit ihnen zu ziehen. So sei er, mein Vater, einen ganzen Sommer lang Wegelagerer gewesen. Und in Mardin hielten die Sommer lange an. Im Winter hingegen lag in Mardin meterhoch Schnee zwischen den Häusern. Die Sonne brachte ihn zum Leuchten, und dann war die Welt weiß und glitzerte. Und Vater fiel in den Schnee und grub einen Tunnel, die ganze Gasse hinunter bis zum Zimmer von Jaylin. Diesen Namen wähle ich für seine Kindheitsliebe, die ich für ihn erfinde. Er fand das Fenster, das von Schnee bedeckt war, kratzte ein Kuckloch ins Eis und sah Jaylins glänzendes Gesicht. Vater fror nicht. Seine Zähne klapperten, aber das hatte nichts mit Kälte zu tun. In den Sommernächten seiner Jugend schlich er sich nachts aus dem Haus, um sie in den mondhellen Gassen seiner Stadt zu treffen. Nur seine Schwester Peri wachte auf, wenn er an der schlafenden Familie mit angehaltenem Atem vorbeihuschte. Ihre starken Wangenknochen warfen einen Schatten auf ihr zartes, mondsilbernes Gesicht. Die dunklen Augen hatte sie aufgerissen, und sie schaute zu ihrem Bruder, der den Finger auf die Lippen legte. Sie schüttelte den Kopf. Was hieß, er solle nicht gehen, sie habe Angst. Vor dem, was ihm nachts da draußen passieren könne, und vor der Wut des Vaters, wenn er aufwachen und etwas mitbekommen sollte. Seki lächelte ihr nur zu, dass sie sich keine Sorgen machen müsse. Er legte den Handrücken unter den geneigten Kopf. Geh schlafen, Pide. In jenem Sommer, da Seki für mehrere Wochen ausriss, fing er sie einmal im Ausgang eines Durchgangsbogens ab. Sie weinte erst vor Erleichterung an seinem Hals, dann vor Wut, hin und her laufend. Was hatte sie sich für Sorgen gemacht? Sei ihm klar, was er Mama antue? Seki hörte kaum, was sie sagte, staunte nur, dass seine Schwester, die er doch vor nicht allzu langer Zeit im Arm hielt, zu einer Frau geworden war. Mit einem festen, fast einschüchternden Blick, verstärkt durch eine unterschiedliche Größe dieser Augen im silbernen Gesicht. Dass er einmal Peris Augen rettete, hatte er nie erwähnt. Seine Geschichten waren voller Abenteuer und ganz ohne Wehklage. Mutter erzählt mir heute von Peris Augen, die sich einmal so stark entzündeten, das sie für mehrere Tage erblindete. Der 12-jährige Seki hielt seine 9-jährige Schwester im Arm, bettelte seinen Vater an, sie zu einem Arzt zu fahren. Jene dunklen Augen, in denen sich die Unendlichkeit der Tiefebene Mesopotamiens spiegelte, zu retten. »Was soll der Arzt tun?« schrie ihn sein Vater an. »Er habe keine Zeit für die Augen dieses Kindes, das ständig alles anfassen müsse und sich dann mit schmutzigen Fingern die Augen kratze, sie sei selbst schuld.« Seki rief, »Die Augen meiner Schwester sind die Welt. Sie sind die Sprache der Welt. Wenn diese Augen schweigen, verstummt das Leben.« »Gleich reiß ich dir deine aus«, brüllte sein Vater, »und setze sie deiner Schwester ins Gesicht. Wir können das Geschäft nicht schließen. Was willst du morgen sonst essen?« »Außerdem wechselt deine Mutter stündlich die mit Heilkraut betupften Binden. Glaubst du, der Arzt hat etwas Besseres zu bieten?« Seki lief mit der weinenden Pere im Arm aus dem Haus, lief die Stufen hoch zur großen Straße, rannte vorbei am Platz der Republik in Richtung Babil Mischkir, sagte zu seiner Schwester atemlos, es werde alles gut, sie müsse nicht weinen, er rette ihre Augen. »Wo finde ich einen Arzt?« rief er, Panik in der Stimme, einem Mönch zu, der eben die Stufen der Kirche der 40 Märtyrer hinabstieg. Dieser führte ihn in eine Wohnung oberhalb der Kirche, wo ein Mann in einem Anzug, an dessen Weste die silberne Kette einer Taschenuhr hing, das Mädchen auf eine Liege hob. Durch ein Vergrößerungsglas schaute er in die sterbenden Augen, sagte, es sei nicht zu spät. Vater lachte, wenn er von seiner Kindheit und Jugend in Mardin sprach. Nicht nur zum Einschlafen erzählte er seine Geschichten, manchmal auch aus einem inneren Impuls heraus. Er sagte, das sei die schönste Zeit in seinem Leben gewesen. Er öffnete nur in Unterwäsche, denn ihm war niemals kalt. Die Balkontür unserer hannoverschen Wohnung stand vor mir, der ich auf dem bordeauxroten Ledersofa hockte und fragte, »Was ist Musik, Yunus?« Sich schüttelnd vor Lachen erzählte er, wie sein Lehrer das gefragt und wie ein Schulkamerad sich gemeldet und gesagt habe, »Herr Lehrer, Geräusche, die unseren Hörsinn erreichen, nennen wir Musik.« In diesem Augenblick habe vor dem Fenster des Klassenraums ein Esel laut gerufen. Und der Lehrer habe dem Schüler streng entgegnet, »Das heißt, dass das für dich Musik ist, wenn der Esel vor dem Klassenzimmer Verstopfung hat und rufen muss?« Die ganze Klasse sei daraufhin in Gelächter ausgebrochen. Und auch Vater und ich waren plötzlich gleich alt. Beide waren wir 7 oder 8-jährige Kinder und klopften uns auf die Schenkel, weil wir es so lustig fanden, dass der Esel genau in diesem Augenblick, keine Minute vorher und keine danach gerufen hatte, als wollte er Einspruch einlegen und die Musik vor einer Definition hüten. »Was ist Musik für dich?« fragte Vater. Ich sagte, »Vielleicht Geräusche, die wir mit der Brust hören, hinter den Augen spüren? Und für dich?« Ich erinnere mich nicht mehr an seine Antwort, aber stelle mir vor, dass Vater aus der gläsernen Balkontür in den Abend schaute, der sich auf den großen Hinterhof legte und lachte. »Ia!« Und dann nach einer Pause wieder ernster. »Musik ist der Klang der Mathematik.« Vater erzählte von einer Frau aus Mardin, die litt, weil sie ihren Sohn vermisste, nachdem dieser ausgezogen und in die Welt gegangen sei. Mindestens einmal in der Woche habe sie einen Brief von ihm erhalten. Da sie nicht lesen konnte, hatten andere Bewohner der Stadt ihr vorgetragen, was er schrieb. Eines Tages blieben die Briefe aus. Die alte Frau sorgte sich, fragte die Freunde ihres Sohnes, ob sie von ihm gehört hätten. Man beruhigte sie mit Geschichten aus der Fremde, der Zeit, die dort schneller verging als hier, der Alltag des Geldverdienens und dass sich ihr Sohn sicher bald bei ihr melden würde. Wochen vergingen, Monate. Die alte Frau stieg die Stufen der schmalen Gassen hoch zum Schlangennest und schaute in die mesopotamische Tiefebene. Wenn sie hörte, dass Fremde gekommen seien, eilte sie sofort zu ihnen und fragte, ob sie Nachrichten von ihrem Sohn mitgebracht hätten. Auch er, ihr Sohn, sei in der Fremde, aber sie hätte lange nichts mehr von ihm gehört. Sie wisse ja, die viele Arbeit, die Zeit, die dort schneller vergehe,
dass für jeden Tag in Mardin eine Woche in der Fremde verstreiche, aber dann müsste sie doch jeden Tag einen Brief vorfinden. Sie sprachen ihr gut zu. Ihr Sohn würde sich schon bald melden. Die Frau verließ kaum noch das Haus. Wer sie traf, sah sie weinen. Schließlich klopfte es eines Tages an ihrer Tür und die Freunde ihres Sohnes traten ein. Der Sohn hätte geschrieben, er hätte Geld geschickt. Man hielt es ihr entgegen. Die Frau zog die Männer in die Wohnung, kochte wie für eine Hochzeit, trocknete die Tränen. Man las ihr vor, der Sohn sei auf Arbeitssuche gewesen, habe seiner Mutter in dieser Zeit der Not nicht schreiben wollen, um sie nicht zu beunruhigen, und würde sich nun melden, wo alle Probleme gelöst, alle Sorgen überwunden seien und er eine anständige und gut entlohnte Stelle bei den städtischen Wasserwerken gefunden habe. Er küsse ihre Hand. Monatelang bekam die Frau einen Brief die Woche. Dann kamen die Briefe in größeren Abständen, erst einmal im Monat, bald alle zwei, schließlich vierteljährlich. Vor allem an Festtagen klopften die Freunde des Sohnes an ihrer Tür und überreichten ihr Geld und ein Schreiben. Die alte Frau kochte jedes Mal für diese liebenswürdigen Boten, sprach aber immer weniger, lächelte schon lange nicht mehr. Und zuletzt weinte sie noch mit dem Geld ihres Sohnes in der Hand. Wie weit weg sei diese seltsame Fremde? So weit, dass er nicht einmal kommen und seine bald sterbende Mutter besuchen könnte? Was solle sie denn mit dem Geld, wenn sie mit ihren müden Händen nicht mehr durch das Haar ihres Sohnes fahren dürfe, wenn sie nicht mehr für ihn kochen könne, sein Platz in ihrer Stube immer zu leer bleibe? Sie würden ihr es doch verraten, wenn ihrem Sohn etwas zugestoßen wäre, nicht wahr? Natürlich, antworteten die Freunde des Sohnes, die seit Jahren schon die Briefe selbst schrieben und der Frau Geld schenkten, behauptend, es käme vom Sohn, der aber schon vor langer Zeit gestorben war. Ich fragte Vater, ob auch er eine Mutter hatte. Ja, natürlich, sagte er mit leiser Stimme. Sein Blick verließ den Raum, wanderte durch die gläserne Balkontür auf unseren grünen, hannoverschen Hinterhof. Später erfahre ich, dass Mama Hadji zwar nicht lesen und schreiben konnte, aber dafür eine große Erzählerin war, die vielleicht meinem Vater Märchen vorgetragen hatte, so wie er mir. Manchmal erzählte er sie sich auch nur selbst, er, der letzte Überlebende der Stadt der Märchen. Ich war dann zufällig da und hörte nur mit. Es heißt, dass die Märchenerzähler Mardins den Alltag beschrieben und sich dann auf dem Markt oder in den Cafés Zuhörer um sie herum versammelten, die gebannt lauschten. Ich frage mich, ob Mama Hajj meinem Vater von der Schlangenkönigin Shahmaran erzählt hatte, jener Kreatur, die sich entschied, einem Menschen zu vertrauen und ihn zu lieben, obwohl sie wusste, dass sie verraten werden würde. Shahmaran, von der einige sagten, sie habe einmal in einer Höhle Mardins gelebt. Vielleicht hatte Mama Hadje erzählt, dass in einer Zeit vor der Zeit Mesopotamien ein Meer gewesen sei. Nur ein Berg habe herausgeragt. Sonst sei dort Wasser gewesen, soweit das Auge reichte. Über die Jahrhunderte zog sich das Wasser allmählich zurück. Es öffneten sich kleine Löcher im Boden, in die das Meer abfloss. Und so entstand die Tiefebene Mesopotamiens, die weit über den Horizont hinausragte. Wo sich das Wasser zurückgezogen hatte, begann eine Schlange die Unendlichkeit Mesopotamiens zu erkunden. Ihr brach ein Menschenrumpf aus der Haut. Hörner wuchsen ihr. Sie herrschte über die Welt der Schlangen. Für meinen Vater gab es keine klare Grenze zwischen seiner Kindheit und der Sprache der Märchen. Erinnerungen und Geschichten kamen aus ein und derselben Welt. Einige Male erzählte er, wie er und seine Mitschüler einem Jungen auf den Fersen waren, der vom Pfarrer Nachhilfe bekam. Vater fand es ungerecht, dass der Junge unterstützt wurde, während er selbst die Schulbücher vor seinem Vater verstecken musste. Ich stelle mir diesen Jungen einsam vor, einsam und ruhig, wie er seine Hefte mit leicht gesenktem Kopf durch die engen und stufenreichen Straßen Mardins zum Pfarrer trug. Das Licht der Kerze ließ die eher gezeichneten als geschriebenen Buchstaben nach unten hin in Schatten auslaufen. Während der Pfarrer im Raum auf und ab lief, blieben die Lider des Jungen halb geschlossen, das Zimmer für ihn auf die Größe des Schreibhefts geschrumpft. Dass es ein Fenster gab, stelle ich mir vor, und dass mein Vater und seine Freunde heimlich durch dieses Fenster spähten und den Jungen später nach dem Unterricht beim Pfarrer abfingen. Vater erzählte ohne Groll. Er sprach eher liebevoll von jenem Jungen, in meiner Vorstellung heißt er Fabro, so als wäre es nur ein Spiel gewesen, als hätten sie ihm nicht wirklich Angst gemacht, ihn eher gepiesackt, aber nie in Frage gestellt, dass er auch dazu gehörte, zu dieser Klasse, in jener Zeit in Mardin, wo er seinen Platz hatte und nicht fehlen durfte, weil es sonst nicht jenes Mardin, jene Zeit, eben jene Kindheit gewesen wäre. Heute denke ich, dass der Neid und die wenig freundlichen Scherze, vielleicht sogar Handgreiflichkeiten, den Jungen verletzt haben müssen. Die muslimischen Kinder konnten mit ihm in einer Art und Weise umgehen, wie er es umgekehrt niemals durfte. Ob etwas verletzend ist oder nicht, entscheiden diejenigen, die die Wunden tragen, und nicht jene, die sie erzeugen. Ich habe verschiedene Versionen des großen Raubs fantasiert, dem Großvater zum Opfer fiel. Eine geht so. Beim Transport einer Fuhre von Mossul nach Mardin geriet er Wegelagerern in die Hände, die seine Karawane überfielen und ihn so um sein gesamtes Vermögen brachten. Obwohl er eine Pistole trug und, wie üblich bei solchen Karawanen, von bewaffneten Gruppen begleitet wurde, die ihm gegen Entlohnung Schutz gewähren sollten, waren er und seine Gefährten, der Brutalität und Größe der Bande, auf die sie trafen, an jenem verhängnisvollen Tag hoffnungslos ausgeliefert. Sheikh Mus kehrte von dieser Reise mit leeren Händen zurück. Mit dem einzigen Vieh, das ihm geblieben war, nämlich seinem geliebten Pferd. Einem dunkelbraunen Araber. Mit elegant gebogenem Kopf, weiter Stirn und langer schwarzer Mähne. Nach seiner Rückkehr verkaufte Sheikh Mus sein Haus und mietete von dem Erlös einen Laden in der Straße der Metzger sowie ein kleines Haus, in dessen Hof gerade Platz genug für sein Ross war. Wenn er abends vom ersten Stock aus zum Horizont schaute, behielt er im Augenwinkel sein Pferd, das derselben Richtung zugewandt war. Nach getaner Arbeit blickte er über die Tiefebene Mardins, bis die Dunkelheit einsetzte. Wo sich vorher, soweit das Auge reichte, das Land erstreckte, breitete sich nunmehr die Nacht aus. Diese Tiefebene war für ihn nie bloß ein Zeugnis natürlicher Erhabenheit gewesen, sondern auch ein Geistermeer, in dessen Unergründlichkeit sowohl eine jenseitige Ruhe spürbar war, als auch schreckliche, rohe Gewalt. Beides war Teil von ihm. Doch wenn er dort saß, ein Fuß auf dem Stuhl hochgestellt, der Arm um das Knie gelegt, kreisten seine Gedanken um etwas ganz anderes. Wie viel Kilogramm Fleisch hatte er verkauft? Wie hatte sich das Geschäft diesen Monat entwickelt? Würde ein Überschuss bleiben, nachdem alle Zahlungen beglichen waren, einschließlich der Mieten für Laden und Haus, um so allmählich das Geschäft zu erweitern? Die Ruhe und die Geister waren eher ein namenloses Gefühl, das sich gerade noch bemerkbar machte in Form eines Ziehens in den Oberschenkeln und einer Verhärtung der Mundwinkel. Eine innere Bewegung, der Sheikh Mus kaum Beachtung schenkte, allenfalls indem er das eine Bein vom Stuhl absetzte und den anderen Fuß auf die Sitzfläche hob. Er dachte in jenem Moment nicht an die Gewalt, deren Zeuge er geworden war, vor allem an die Zeit, in der die Schreie nicht aufhören wollten. Der Sommer, in dem einige der jungen Männer, mit denen er zur Grundschule gegangen war und die er gelegentlich auf der Straße grüßte, nicht mehr anzutreffen waren in den Gassen seiner Stadt. Auch nicht in den Häusern, die einige Zeit leer standen, bis nach und nach Menschen einzogen, denen diese Wohnungen nicht gehörten. Er dachte nicht an das christliche Mädchen, das von einem muslimischen Familienvater auf dem Platz geköpft worden war. Heute heißt der Platz der Republik. Damals war es einfach nur ein Platz. Am selben Tag soll der Sohn dieses Familienvaters unter das Auto eines deutschen Offiziers geraten sein. Der Junge soll dem Wagen hinterhergelaufen und bei einer plötzlichen Bremsung so unglücklich unter die Räder gekommen sein, dass sein Kopf vom Rumpf abgetrennt wurde. Man sagte hinter vorgehaltener Hand, das sei die Antwort Gottes. An all das, diese Dinge, die mehr als 20 Jahre her waren, dachte Schehmus nicht bewusst. Allenfalls liefen diese Bilder unbeachtet vor seinen Augen ab. Bilder, von denen er nichts mitbekam und die er doch spürte. Im Mundwinkel, im Bein. Was ihn beschäftigte, waren die Verkaufsprognosen, die Erleichterung, dass er seinen Bullen bisher nicht hatte schlachten müssen. Fertig mit den Berechnungen schlüpfte er in die Holzlatschen und schlurfte zurück ins Haus. Es lief nicht so schlecht. Er würde sich bald, wenn das so weiterginge, sogar eine Kuh leisten und Kälber züchten. Im Haus hielt seine Frau Hamdir seinen erstgeborenen Sohn im Arm.